SWR 2 Forum.
Konkurrenz am Wohnungsmarkt, vertreiben Touristen die Mieter aus den Städten? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Immer mehr Touristen zieht es in klassische Wohnquartiere. Dort machen sie den Mietern Konkurrenz. Immer mehr Städte fürchten, dass das Wohnen in der Stadt für viele Menschen bald unbezahlbar wird. Berlin oder München wehren sich mit Gesetzen gegen die Umwandlung von Mietwohnungen in Ferienwohnungen. Das Phänomen ist global. Zuletzt hat Palma de Mallorca das Vermieten von Apartments an Touristen komplett verboten. Allerdings sind einfache Schuldzuweisungen ein Problem, denn dank Vermittlern wie Airbnb können Mieter mit ihrer Wohnung Geld verdienen und sich damit das Leben in einer teuren Stadt überhaupt erst leisten. Vor- und Nachteile der sogenannten Sharing Economy liegen oft dicht beieinander und müssen meist im Einzelfall geprüft werden. Dazu diskutieren Professor Andreas Kagermeier. Er ist Tourismusforscher an der Universität Trier. Professor Daniel Veit, er lehrt Wirtschaftswissenschaften an der Universität Augsburg, und die Professorin Annette Spellerberg von der TU Kaiserslautern. Ihr Gebiet ist die Stadtsoziologie. Hier ist also vieles neu. Der Tourismus entwickelt sich weiter, die Art zu wirtschaften entwickelt sich weiter und schließlich entwickeln sich Städte stetig weiter. Und eines hängt mit dem anderen zusammen, Frau Spellerberg. Wenn es um Wohnraummangel und Touristenflut geht, dann gehen auch gleich die Emotionen hoch. Jedenfalls habe ich noch niemanden getroffen, den das Thema unberührt lässt. Warum ist das so?
Ja, wenn Wohnungen vermietet werden für Touristen, die sich nur kurz in der Stadt aufhalten und natürlich damit auch nicht zur Bevölkerung zählen, auch nicht zu Nachbarn, dann ist angesichts der großen Wohnungsnot in Städten und angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum natürlich der Aufschrei groß, wenn im Grunde dann die Anzahl dieser so vermieteten Wohnungen enorm steigt. Und das hat man ja sehr viel beobachtet in sehr vielen Städten mit sehr großem Druck auf dem Wohnungsmarkt. Und entsprechend laut ist auch der Protest.
Herr Kagermeier, der Zimmervermittler Airbnb ist zum Symbol einer Entwicklung geworden, die natürlich weit über diese amerikanische Firma hinausgeht. Warum fühlt sich die Öffentlichkeit überfordert, mit dem Phänomen umzugehen?
Ich denke nicht, dass man sagen kann, die Öffentlichkeit fühlt sich insgesamt überfordert. Es sind schon einige Städte, einige Brennpunkte, Hotspots in Deutschland, insbesondere Berlin, in denen Airbnb und die von dieser Plattform betriebenen Vermietungen, temporären Vermietungen, eben zu einem städtepolitischen Diskurs geführt haben. Überfordert, glaube ich, die Öffentlichkeit nicht, aber wir haben hier einen ganz normalen Innovationsprozess. Das heißt, es kommt eine neue Möglichkeit, hier etwas zu teilen. Teilen ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich will nicht sagen, dass es im zweiten Neolithikum schon so war, als unsere Vorfahren die Mammut geteilt haben. Aber das, was mit Share Economy beschrieben wird, heißt ja, ich habe Idle Capacity, ich habe etwas zur Verfügung, was ich nicht selber permanent mit nutze, oder ich habe Kapazitäten, die ich eben weitergebe. Und Airbnb ist einfach eine neue Plattform, die diesen Matchmaking-Prozess, das heißt das Finden von Anbietern und Nachfragern, jemand hat ein Auto oder hat eine Bohrmaschine, die er verleihen möchte oder kann was reparieren, was der andere repariert haben möchte, oder hat eben auch Wohnraum zur Verfügung, den er temporär dann anderen Personen zur Verfügung stellt. All dieses wird eben jetzt über das Internet und die Plattform Airbnb eben für den Wohnungsbereich sehr viel effizienter. Man erreicht sehr viel mehr Personen und damit haben wir keine Überforderung, aber einfach ein Nachsteuerungsbedarf. Für jede Innovation ist es so, dass dann eben auch Missbrauch zum Teil mit betrieben wird und die öffentliche Hand, der Gesetzgeber, hier gefordert ist, eben zu reagieren, nachzusteuern, um eben auch diesen Innovationen hier sozusagen ein bestimmtes Bett, eine bestimmte Richtung auch mitzugeben und eben auch Abuse, Missbrauch hier zu verhindern. Also ich denke, nicht eine Überforderung, sondern ein ganz normaler Prozess. Es taucht was Neues auf und wir müssen uns dann mit unseren Steuerungsinstrumenten, mit unseren Gewohnheiten hier drauf einstellen.
Herr Veit, das Zauberwort hinter einer Reihe von Entwicklungen heißt Sharing Economy. Nicht jeder muss alles haben. Es reicht, wenn man sich die Dinge teilt, und zwar so klug, dass jeder dann, wenn er etwas braucht, es auch bekommt. Das hat der Herr Kagermeier eben schön beschrieben. Die Euphorie ist inzwischen einer tiefen Skepsis gewichen, was diese Sharing Economy angeht. Ist das Teilen vielleicht doch nicht so klug?
Ja, die Sharing Economy ist ja per se erstmal kein neues Phänomen. Die, wie Herr Kagermeier eben auch schon angedeutet hat, in der einen oder anderen Weise gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und wir kommen eigentlich ja als Menschen aus einer Zeit der Tauschwirtschaft, bevor es die Geldwirtschaft und die Erfindung des Geldes als Tauschmittel gab, als universelles, waren wir ja schon einmal in der Sharing Economy, der reinen Form dessen. Die neue Sharing Economy hat aber relativ starke Punkte, an denen sie sich differenziert von dieser klassischen Form des Teilens. Denn hier geht es darum, dass sehr, sehr große gesellschaftliche Verbünde plötzlich sehr genau differenziert ihr Angebot teilen und auch finden können. Das natürlich ermöglicht zunächst mal überhaupt erst durch die digitalen sogenannten zweiseitigen Märkte, die ermöglichen Angebot und Nachfrage von heterogenen Gütern in großen Stile bei den Endkonsumenten zusammenzubringen. Das gab es paradigmatisch in der Form vorher noch nicht. Es gab natürlich Anzeigenblätter, es gab für Mitfahrgelegenheiten an Universitäten Karteikästen, aber dass so etwas im großen Stile tatsächlich über eine marktliche Plattform koordiniert wird, ist neu. Das ermöglicht natürlich ganz neue Entwicklungen, die wir hier sehen können, dass sich tatsächlich Individuen Wohnräume teilen, Autos nicht nur einsetzen, um sie selbst zu verwenden, sondern sie eben auch mit anderen gemeinsam zu nutzen und viele andere Möglichkeiten, die natürlich andere Effekte mittelfristig auch nach sich ziehen. Und daher kommt auch diese Skepsis.
Ab 2013, wenn ich mal kurz hier einhaken darf, da kippte ja die Stimmung gegen Airbnb. Sie wollten gerade von der Skepsis sprechen. Warum sind die Leute plötzlich kritisch geworden?
Naja, es gibt eine Reihe von völlig unterschiedlichen Faktoren, die in unterschiedlichen Märkten dazu geführt haben. Im Wohnraumbereich haben wir die bereits ausgeführte Skepsis, die in Berlin vielleicht ihren Höhepunkt gefunden hat. Auch dort würde ich sagen, heute etwas ruhiger angegangen wird, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Denn die absolute Zahl der Wohnungen, die tatsächlich geshared werden und angeboten werden über solche Plattformen, sind ja relativ gesehen zu der absoluten Zahl an Wohnungen in Berlin immer noch recht überschaubar. Gut, wir haben hier ein sehr starkes Wachstum. Wir haben hier in Berlin zwischen dem Jahr 2015 und 2017 ein Wachstum von fast 80% dieser Wohnungen. Aber wir sprechen immer noch von einem Wachstum von 10.000 auf 18.000 Wohnungen. Und das ist in der Grundgesamtheit der gesamten Bevölkerung von Berlin immer noch recht überschaubar. Die Skepsis in anderen Bereichen, wie Mobilität zum Beispiel mit Uber, hat ganz andere Hintergründe. Hier werden vollkommen zu Recht diskutiert, wie sich Beschäftigungsverhältnisse verändern in der Mobilitätsbranche von Taxifahrern, von der Bedeutung des öffentlichen Verkehrs eingeschätzt wird und andere Dinge, die eine ganz andere Dimensionalität haben als in dem Vermietungsmarkt.
Aber woher kommt denn jetzt diese besondere Kritik an Airbnb, die ja eigentlich doch nichts weiter machen, als vorhandene Ressourcen, nämlich Wohnraum, neu und gar nicht mal so unangenehm zu verteilen? Herr Kagermeier, Sie haben dazu geforscht.
Ja, ich denke, dass man vielleicht an den Anfang nicht unbedingt Airbnb stellen sollte. Es gab in Berlin, ist ja schon angesprochen worden und wie gesagt in Deutschland kulminiert die Diskussion oder ist kulminiert eben in Berlin, 2011 eine Veranstaltung von den Grünen in Kreuzberg, Friedrichshain ausgerichtet, die getitelt hat Hilfe, die Touristen kommen. Und das vom Hintergrund einer Situation, die sicherlich nicht vergleichbar ist mit dem, was man von den Schreckensbildern von Venedig oder Dubrovnik oder Barcelona mitkennt. Wir haben in Berlin eine Tourismusintensität, das heißt Übernachtungen pro 100 oder 1000 Personen der Wohnbevölkerung, die genau dem entspricht, was wir hier in Trier mit hätten, was wir in München mit haben oder was dem auch von Hamburg entspricht. Das heißt, insgesamt gesehen ist es eben nicht so viel mehr, was an Touristen hier in Berlin mit auftaucht. Und 2011 war Airbnb eben noch eine relativ unbekannte Plattform. Das heißt, wir haben ein Phänomen, dass Bewohner in Berlin, und wir haben in Berlin eben sehr viele, die aus diesem kreativen Milieu in die gentrifizierenden Viertel gezogen sind, plötzlich feststellen, ja, das sind wir nicht alleine, da kommen eben auch temporäre Besucher, Vulgo-Touristen, und möglicherweise stören die dann eben. Und es ist dann nach dieser Euphorie eben umgekippt, wie Sie richtig sagen, na, 2013 noch nicht, 2014, 15 ist so langsam eben Airbnb auch hier mit in den Vordergrund gerückt worden. Und meinem Dafürhalten nach wird Airbnb letztendlich oftmals pars pro toto eben für ein Phänomen des New Urban Tourism mit zur Verantwortung gezogen, ohne dass Airbnb alleine jetzt für dieses Phänomen zuständig wäre, sondern es eben vielleicht auch ein bisschen verstärkt hat. Aber das Phänomen, dass Touristen auch nicht mehr nur in der Tourist-Bubble bleiben, also in Berlin ganz klassisch dann am Brandenburger Tor in Mitte sich eben unter den Linden mitbewegen oder vielleicht noch zum Kurfürstendamm gehen, sondern dass sie eben auch diese ja sich gentrifizierenden Hippenviertel Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln mit frequentieren, dass sie eben auch in die Alltagswelt der Stadtbevölkerung mit eintauchen wollen, ist eben etwas, was auch ganz unabhängig von Airbnb bereits vorher bestanden hat.
Frau Spellerberg, Hilfe, ja. Die Touristen kommen.
Ja, ich hätte jetzt auch gerne eingegriffen, weil ich bezweifle, dass die Touristen tatsächlich in die Alltagswelt der Kiezbewohner, sage ich mal, tatsächlich eintauchen wollen. Weil wenn man Friedrichshain-Kreuzberg nimmt, ist es ja so, dass im Grunde diese Touristen, die Jungen, aus den Wohnbezirken Partyzonen machen. Also das heißt, der Tourismus ist anders als am Kudamm oder in der Friedrichstraße oder auf der Museumsinsel, wo man bestimmte Einrichtungen aufsucht und ansonsten ja sich, wie man es gelernt hat, sage ich mal, im öffentlichen Raum benimmt. Sondern in diesen Gebieten sind die Touristen eben Tag und Nacht am Feiern. Als ein großes Problem. Und auch nicht alle, aber das ist das Bild, was dann natürlich auch durch die Medien geht und das, was die Belästigung ausmacht. Und die Zahlen, die genannt werden, also pro 100.000 Einwohner oder 1.000, wie immer, beziehen sich damit auf das ganze Stadtgebiet, aber die Bündelung von Airbnb über die Touristen, die Art der Touristen in bestimmten Bezirken, die führt dann dazu, dass man sich im Grunde wie belagert fühlt.
Aber Airbnb gibt es ja nicht nur in Berlin auf den Partyzonen, sondern auch in Trier, in Augsburg oder in Kaiserslautern.
Nein, ich würde auch gar nicht Airbnb per se verteufeln. Also es gibt ältere Menschen, die vermieten in ihren großen Wohnungen Zimmer und freuen sich über Geselligkeit. Es gibt Einkommenszuwächse für Einzelne, die das tatsächlich auch brauchen. Und es ist ja auch eine Frage, also vermietet man in einer Wohnung, in der man noch selbst lebt, auch Zimmermöglichkeiten? Oder werden ganze Wohnungen im Grunde für die Vermietung an Touristen zweckentfremdet letztendlich?
Ist das ein Problem? Weil Ferienwohnungen hat es ja auch immer schon gegeben und Ferienwohnungen waren früher nie ein Problem.
Ja, es kommt auf das Ausmaß an und auf die Lage. In Anbetracht der großen Wohnungsnot ist natürlich die Frage, wie mit dieser knappen Ressource Wohnungen jetzt umgegangen wird. Und wenn dann Wohnungen eben für zeitweise Vermietungen genutzt werden, um auch Profit möglicherweise rauszuschlagen, dann geht das in die Ökonomisierung, die damit gleichzeitig wieder kritisiert wird.
Wir haben sicherlich eben in der Phase des Neoliberalismus in den letzten 30, 40 Jahren eben sehr viel auch an wohnungspolitischen Instrumenten zurückgefahren. Viele Städte, ich war letzte Woche zufällig in Dresden, die haben eben ja alle kommunalen Wohnungen vor ein paar Jahren verkauft, um die Schulden zu tilgen. Berlin hat auch einen Teil der Wohnungen mit abgestoßen und damit Zugriffsmöglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten mit abgegeben. Und wenn wir Berlin uns mit anschauen, die Netto-Wanderungssaldo von etwa 40.000 ohne Flüchtlinge mit Aufweisen pro Jahr, München mit etwa 30.000 pro Jahr. Wenn wir da hier 15.000, 18.000 Airbnb-Angebote dagegen stellen, dann wäre in dem Augenblick, wo jede Airbnb-Wohnung sozusagen oder jedes Zimmer dann auch für Zuzügler genutzt würde, dieser Effekt in einem Jahr verpufft spätestens und es wäre ein Jahr später genau der gleiche Druck auf dem Wohnungsmarkt da. Das heißt, gerade am Beispiel von Berlin ist mein Eindruck, dass die Politik ganz bewusst und ich habe hier vorhin, obwohl ich durchaus gewisse Affinitäten zu dieser Partei habe, auch die Grünen mit angesprochen, eben auch auf Versäumnisse der Politik im Bereich Wohnungsmarkt der letzten Jahre sozusagen reagiert, indem er versucht, die Schuld einem anderen, und in diesem Fall eben auch Airbnb, mit zuzuschieben. Das heißt, man kann sicherlich nicht Airbnb für alle Probleme des Wohnungsmarktes mit verantwortlich machen, auch wenn es vollkommen klar ist, Airbnb ist ein wichtiger Faktor, der eben auch in dieser Nutzungskonkurrenz hier mit um Wohnraum steht. Aber wir hatten die Diskussion zum Beispiel in München in den 70er, 80er Jahren, auch in Frankfurt, Umwandlungsdruck, Tertiarisierung, das sind plötzlich dann Büros in Wohngebiete mit reingeschwappt. Und Heidhausen kennt eben eine Zweckentfremdungsverordnung nicht erst seit neuem wegen Airbnb, sondern bereits aus dieser Zeit, als hier diese Tertiarisierung in die Wohnquartiere, insbesondere die gründerzeitlichen Wohnquartiere, reingedrückt ist. Also aus meiner Sicht sozusagen wäre es ein Kurzschluss zu sagen, dieses Wohnungsmarktproblem ist prioritär durch Airbnb mit generiert, sondern Airbnb ist ein weiterer Faktor in einer ganz, ganz langen Geschichte. Und wie gesagt, Kommunen wie zum Beispiel München, die eben hier sehr vorsichtig waren, die versucht haben, auch öffentlichen Wohnraum in Eigentum der Kommune zu belassen, es tun sich sehr viel leichter, hier eben zu agieren als Kommunen, die aus welchen Gründen auch immer sich aus dem Wohnungsmarkt aktiv zurückgezogen haben.
Es spricht ja nichts dagegen, Airbnb und andere, die solche Wohnungen und Apartments und Zimmer vermieten, als den Tropfen zu bezeichnen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Beim Wohnungsmarkt ist das Bild wahrscheinlich nicht unangebracht. Herr Kagemeier, Sie haben ganz vorhin am Anfang etwas gesagt, der sogenannte Matchmaking-Prozess. Allgemein Deutsch heißt das, zu jedem Töpfchen passt auch ein Deckelchen. Können Sie uns vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, die Motive, die dazu führen, dass jemand beispielsweise sein Zimmer zur Verfügung stellt oder dass ein anderer genau dieses Zimmer will und eben nicht ein Hotelzimmer?
Gibt sicherlich keine ganz einfache Variante. Wir sind bei unseren Recherchen in unterschiedlichen Städten auf eine Vielzahl von Motiven mitgestoßen. Zum einen, das muss man ganz klar auch mit sagen, gibt es natürlich inzwischen, weil es ökonomisch interessanter ist, Wohnraum temporär zu vermieten, auch diese Umwandlung. Es gibt ganz bewusst Personen, die eben Wohnungen mieten oder Wohnungen kaufen, insbesondere dann, wenn die Immobilienpreise noch relativ günstig sind, wie das eben in Berlin vor 5 oder 10 Jahren der Fall war, um die hier temporär zu vermieten. Sie hatten ja schon gesagt, gab es schon immer letztendlich, dass man Zweitwohnungen mit hatte, dass man auch Ferienwohnungen mit vermietet hat. Aber mit Airbnb findet man hier eine Plattform. Und es gibt auch den Versuch hier, ja, die Legalität zu vermeiden, das heißt Steuerhinterziehung zu betreiben oder eben auch die Übernachtungsabgaben der Kommunen, die Tourismusabgaben eben zu hinterziehen.
Aber in dem Augenblick, wo jemand das als Gewerbe anmeldet oder in dem Augenblick, wo die Kurtaxe abgeführt wird, es gibt bei Airbnb ja auch schon Modelle, dass man beim Buchen des Zimmers auch gleichzeitig die Kurtaxe bezahlt. In dem Augenblick ist das für Sie unproblematisch?
In dem Augenblick fällt sozusagen dieser Bereich der Schattenwirtschaft mit weg. Das ist sicherlich auch einer der zentralen Ansatzpunkte, wenn wir dann später über Maßnahmen sprechen, dass wir hier nicht auf der Ebene von einzelnen Kommunen, so wie das im Augenblick passiert, sondern auf der Ebene der Bundesrepublik oder am besten der EU hier eben zu Lösungen, zu Ansätzen mitkommt. Aber wird ein Teil der Problematik reduziert. Wir haben aber gleichzeitig eben ganz klassisch Situationen mit identifizieren können, von denen man sagt, ja, jemand hat mit seiner Freundin zusammengelebt, die ist ausgezogen, er hat keinen gefunden für eine WG und vermietet ein Zimmer unter. Es gibt teilweise auch Familien, die sagen, okay, wir kriegen noch 1, 2 Kinder, aber bis die dann soweit sind, soweit können wir eben auch ein Zimmer für Airbnb auch mit zur Verfügung stellen. Aber insbesondere eben diese neuen, flexiblen, oftmals kreativen Milieus heißen auch, dass ich eben nicht mehr nur 30 Jahre lang am Fließband stehe, sondern dass ich einfach temporär vielleicht auch mal ein Engagement habe im Kultursektor in einer anderen Stadt, eben auch dann mal längere Zeit unterwegs bin. Jeder Studierende nutzt sein Apartment oder sein Zimmer auch im Wesentlichen während der Vorlesungszeit. Das heißt, wir haben sehr viel flexiblere Wohn-, Lebens- und Arbeitsformen, auch die sogenannten ja, multilokalen Existenzen, die Wochenendpendler, die am Wochenende zur Familie, zu ihren Lebensgefährten und Gefährtinnen fahren, haben dann Idle Capacity. Das heißt, deren Wohnungen stehen leer und werden auch mit genutzt. Und insbesondere in Berlin ist auch aufgetaucht, dass eben angesichts der enorm gestiegenen Mieten, unbestritten in Berlin war die Steigerung in den letzten Jahren mit relativ gesehen am höchsten in der Bundesrepublik, man sich eben Wohnraum auch dadurch noch leisten kann, dass man zeitweise auch dann für Besucher, für Touristen das an Airbnb mit vermietet, um damit eben einen Teil der Miete auch mit reinzuspielen.
An der Stelle will ich gerne mal einsteigen nochmal, weil dieser Effekt ist einerseits sehr zutreffend, Herr Kagemeier. Auf der anderen Seite kann ich einem nachgelagerten Effekt hier noch einen Raum einräumen, den ich, glaube ich, an der Stelle noch etwas unterschätzt sehe und den wir zunehmend in Sharing Economy Umfeldern Raum greifen sehen. Und dieser nachgelagerte Effekt stellt sich so dar, Bei Autos und bei Mobilität ist es noch stärker zu sehen, aber bei Wohnräumen in ähnlicher Form. Sie haben natürlich einen Beitrag dadurch, dass sie teilweise Wohnungen untervermieten oder zeitweise Räume ihrer Wohnung zur Verfügung stellen und dadurch einen Teil der Miete abfangen, was aber dann dazu auch führt, dass mittelfristig Vermieter, die dauerhaft vermieten an Bürger, letztlich sagen, sie können ja die hohe Miete dadurch subventionieren, teils, dass sie eben ein Untervermietungserlaubnis an Airbnb im Mietvertrag explizit mit drin haben und sie dadurch einen Teil der Miete abfangen können, was wiederum der Sache Vorschub leistet, dass die Miete noch weiter erhöht wird. Und das Gleiche haben wir bei Mobilität in der Form, das ist das Szenario, das die Automobilindustrie zum Teil durchspielt. Wenn wir hier stärker von Teilen statt Besitzen ausgehen und zukünftig Mobilität und nicht mehr das Fahrzeug das Entscheidende ist, dann ist es so, dass letztlich einfach, im Moment stehen Fahrzeuge 23 von 24 Stunden im Schnitt in Deutschland, dass die, wenn sie stärker ausgenutzt werden, brauchen sie in der Gesamtgesellschaft weniger Fahrzeuge, was dazu führen wird, mittelfristig, ja, kurzfristig zunächst mal, dass man weniger Geld für gleich viel Mobilität ausgibt und später werden dann die Fahrzeugstückkosten hochgehen und letztendlich die Beschäftigungsverhältnisse sich verändern, möglicherweise die Automobilindustrie weniger an Beschäftigten benötigen, um weniger Fahrzeuge zu erzeugen, die dann stärker genutzt werden, aber höhere Stückkosten haben, was dazu führen kann, dass mittelfristig letztendlich ökonomisch weniger Auto gleich viel kostet wie vorher mehr Auto. Der Nutznießer davon ist natürlich irgendwie die Ökologie, also der ökologische Footprint, der sogenannte, nimmt ab der einzelnen Person, des einzelnen Bürgers, der einzelnen Wertschöpfungssituation. Allerdings ist gleichzeitig die Situation die, dass sich gesellschaftlich an vielen Faktoren was verändert. Einerseits eben an den tatsächlichen Kosten, andererseits an den Menschen, die nach wie vor zum Beispiel ein Fahrzeug benötigen oder ihre Wohnung nicht untervermieten können, die letztendlich dann von den gestiegenen durchschnittlichen Mieten, die mit solchen Argumentationen durchaus auch gestützt werden, letztlich wieder leiden. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die äußerst komplex ist und wo man sich sehr genau darüber Gedanken machen muss, aus Sicht des Regulierers, wie man damit umgeht, weil einerseits sind sehr wünschenswerte Effekte dabei ja zu beobachten, wie eine stärkere Mobilität, Menschen, die sich auch in andere Städte begeben, die sich das vorher nicht leisten konnten. Auf der anderen Seite haben wir diese Nebeneffekte, neben den Partyzonen auch die Argumente für höhere steigende Kosten und dergleichen, die man nicht außer Acht lassen darf.
Frau Spellerberg, Sie sind ja Stadtsoziologin. Ich wollte Sie gerade fragen, das, was der Herr Veit gerade da sagt, das klingt ja wie ein Teufelskreis, wie ein Kassandra-Ruf geradezu für das Leben in der Stadt. Das Gemütliche im Quartier wird es bald nicht mehr geben. Wie sehen Sie es?
Ja, ich würde erst noch mal darauf hinweisen, dass Wohnung zwar eine Ware ist, die wir kaufen oder die wir mieten, dass aber natürlich eine Wohnung immer noch etwas anderes ist als ein Auto, weil die Wohnung der geschützte, auch gesetzlich geschützte Privatbereich ist. Dort ziehen wir uns zurück, dort ziehen wir die Kinder auf, dort ist im Grunde unsere private Hülle, die wir auch so benötigen als Rückzugsraum und auch für die Intimität, die Emotionalität, Kommunikation, Gastlichkeit, alles, was mit Wohnen zu tun hat. Und deswegen ist es noch etwas anderes, ob ich auch aus finanziellen Gründen dann gezwungen bin, Zimmer zu vermieten und damit auch diesen Privatbereich öffne für einen Zweck, der sonst nicht vorgesehen ist. Also das kommt zur Komplexität auf jeden Fall auch noch hinzu. Und dann ist ein weiterer Punkt, wenn es um Mobilität in den Städten geht, dass im Grunde ja die Überlastung durch den Verkehr dazu führt, dass man sagt, ich muss nicht besitzen, ich kann Carsharing betreiben und sonst was. Ich komme auch mit ÖV überall hin. Dieses Auto ist ja eher etwas, was das Zusammenleben schädigt. Und wenn ich Stückkosten gar nicht mehr benötige oder gar nicht in Betracht ziehen muss, weil ich ja sowieso teile, entfällt auch das Argument. Also ich würde Wohnen und Auto nicht in einen Topf werfen.
Dann reden wir doch mal über die kulturelle Herausforderung durch den Tourismus. Werden die Städte, werden die Nachbarn überfordert? Overtourism nennen Sie das, glaube ich, Herr Kagermeier.
Ja, das ist einer der Schlagworte, die insbesondere letztes Jahr in den Medien mit hochgekommen sind. Vor allem vor dem Hintergrund von Städten, die vom Kreuzfahrttourismus betroffen sind. Overtourismus ist sicherlich, ähnlich wie wir das bei Airbnb hatten, eben auch ein Phänomen, das wir an manchen Hotspots ist es gerade der Marienplatz, damit genannt worden, um den die Münchner eben um 12 Uhr mittags einen großen Bogen mitmachen, dass man so sicherlich nicht als flächenhaftes Phänomen mit ansprechen sollte. Und auch vor dem Hintergrund dieses Eindringens in die Quartiere vielleicht nochmal noch ein Hinweis, dass wir im Tourismus neben dem gewerblichen Übernachtungssektor. Das sind für Berlin etwa 30 Millionen im gewerblichen Übernachtungsbereich. Auch genauso viele Übernachtungen haben, wir nennen das im Tourismus Visit Friends and Relatives, VFR-Segment, das heißt Übernachtungen bei Bekannten und Verwandten. Und da kommen auch, oder sind schon seit Jahrzehnten, eine ganze Reihe von Fremden eben auch in die Quartiere gekommen, sind auch in die Wohnungen mit reingegangen und haben sicherlich auch zum Stück Irritation mitgeführt. Und die Frage, die sich stellt eben bei Airbnb, ist das wirklich jetzt der zentrale Punkt? Overtourismus ist sicherlich etwas, von dem man sagt, ja, man fühlt sich irgendwo in seiner Privatheit ein Stück mit beeinträchtigt. Gleichzeitig gibt es Kollegen, die in München Studien mitgemacht haben, die eben zutage gefördert haben. Die München haben sich dran gewöhnt. Man weiß, wann man eben nicht in die Kaufingerstraße geht. Man weiß, wenn man die Italiener stocktrunken dann eben nicht vom Oktoberfest erleben will, in welchen Vierteln man sich aufhält oder dass man möglicherweise München dann zur Oktoberfestzeit verlässt, möglicherweise die Wohnung dann auch vermietet und erstaunlicherweise eben jetzt insgesamt gesehen hier kein Gestörtsein dokumentiert werden konnte. Wir sind in der Forschung noch relativ am Anfang, wir haben noch keine flächendeckenden Erhebungen. Kollegen vom Norddeutschen Institut für Bettertourismus haben vor kurzem in Hamburg eine Studie auch mit durchgeführt. Auch dort waren die Befindlichkeiten letztendlich nicht so, dass wir von Overtourismus wirklich sprechen können. Das heißt, in Deutschland sind es ein paar wenige Standorte in den Städten. Herr Veit hatte vorhin schon gesagt, Voralpenland natürlich, klar, im ländlichen Raum des Voralpenlandes dominiert letztendlich der Tourismus. Gleichzeitig ist er dort eben auch eine wichtige wirtschaftliche Basis.
Konkurrenz am Wohnungsmarkt, das SWR2-Forum zum Thema Vertreiben Touristen die Mieter aus den Städten. Frau Spellerberg, Overtourism ist ein Stichwort, das andere heißt New Urban Tourism. Sie haben anfangs gesagt, die Touristen kommen und ärgern die Nachbarn. Aber gemeint ist ja eigentlich was anderes. Die Touristen wollen die Nachbarn auch ein bisschen kennenlernen, um ein authentisches Reiseerlebnis zu empfinden. Irgendetwas mit Bedeutung, auf jeden Fall mehr Bedeutung als, sagen wir mal, eine Stadtführung und irgendwie der ein oder andere Ankauf im Souvenirshop. Vertragen die Nachbarn das? Mögen die Touristen? Oder ab wann kommt der Punkt, wo der Tourist zum Ärgernis wird?
Also in Berlin gab es ja Plakate in Kreuzberg, Touristen raus. Also das heißt, dass die Bewohner dort sich belästigt fühlten im öffentlichen Raum, also im Straßenraum, aber auch, weil vielleicht die Nachbarschaft tatsächlich die Bekanntheit gelitten hat und irgendwann es umgekippt ist. Das liegt aber natürlich auch an den Verhaltensweisen dann im öffentlichen Raum. Und in Berlin war das ja auch dezidierte Stadtpolitik zu sagen, was können jetzt unsere Arbeitsplätze sein? Die ganzen Marketingstrategien, Stadtentwicklungspolitik gingen dahin, den Tourismus zu stärken, was ja im Grunde sehr erfolgreich war. Aber jetzt hat man natürlich mit den Konsequenzen zu tun und die sind in den verschiedenen Gebieten unterschiedlich. Also Richtung Spandau, Reinickendorf, Tempelhof passiert ja weniger, also außer jetzt Tempelhofer Feld natürlich, als in den angesagten Gebieten und in den klassischen sowieso auch Touristendestinationen wie Museumsinsel und sowas, die ja gefördert wurden, entsprechend besucht werden und auch besucht werden sollen. Also da sind auch die Störungen nicht so massiv, als wenn es ums Wohnen geht. Und deswegen ist ja die Verbindung auch zu Airbnb, dass man sagt, also inwiefern ist der Kiez oder die Stadtpolitik tatsächlich für die Bewohner da oder für die Besucher. Und wenn es da eine Schere gibt, dann regt sich der Widerstand.
Das scheint aber auch so ein bestimmendes Motiv zu sein von Leuten, die sich für eine Ferienwohnung oder für ein Ferienzimmer entscheiden, dass sie sagen, da habe ich Anschluss, da lerne ich jemanden kennen, das ist kein Hotelier, sondern einfach ein echter Mensch und mit dem kann ich reden und von dem erfahre ich etwas.
Mhm. Ja, also sehr natürlich auch bekanntes Motiv, gerade wenn es um internationalen Tourismus geht, dass man in andere Länder fährt und damit aus dem Land und aus der Alltagskultur noch etwas mehr mitbekommt. Da spricht auch überhaupt nichts gegen. Ich glaube tatsächlich, der Punkt ist, wenn es in die im Grunde nicht das dann Zusammenleben für eine bestimmte Zeit geht, sondern wenn es darum geht, dass die Wohnungen für Airbnb oder Vermietung im Grunde zweckentfremdet werden. Dass es eben nicht mehr die Wohnungen sind, sondern Übernachtungsmöglichkeit für Touristen.
Herr Kagermeier, hat das die Hotellerie verpasst, dieses Bedürfnis von Reisenden, einfach mit einem echten Menschen zu reden, Insider-Tipps zu bekommen, etwas persönliche Ansprache, also etwas, was über die reine Rezeption hinausgeht?
Also zum einen, das ist vorhin ja auf das Wort Authentizität gefallen, ist es definitiv so, dass wir ja authentisch in dem Sinne letztendlich nichts mehr haben. Es ist alles auch ein Stück mit inszeniert. Und auch bei Airbnb oder auch die sogenannten Insider-Tipps in ganz viel Reiseliteratur, ja, geben vor, sozusagen authentische Erlebnisse zu ermöglichen, ohne dass die letztendlich wirklich authentisch sind. Frau Spellerberg hat vorhin ganz zu Recht auch mitgesagt, ja, also die Leute wollen ja gar nicht wirklich vom Alltagsleben profitieren. Sie wollen den Eindruck mithaben, sie wollen eine Kulisse miterleben, die eben nicht dem entspricht, was man als die Schauseite der Stadt auch mitsieht. Und definitiv, die Hotellerie hat mit der Standardisierung, mit der Normierung natürlich eben genau dieses Bedürfnis nicht mit erfüllt. Wir haben bei unseren Erhebungen bei den Nachfragern auch mit festgestellt, dass es eben ganz normal Familien mit Kindern präferieren, zum Beispiel bei Airbnb mitzugehen, weil sie dann auch die Möglichkeit haben, eine kleine Küche mitzunutzen oder eben nicht immer nur auf das Hotelrestaurant mit angewiesen zu sein. Und die Hotellerie hat in den letzten Jahren schon versucht, Stichwort war ja Geiz ist geil, mit den Budgetangeboten eben hier sehr personalextensiv, also mit sehr wenig Personal mit reinzugehen, weil Personal eben ein Kostenfaktor ist und möglicherweise eben hier unterschätzt, dass diese direkte persönliche Ansprache oder auch die unterschiedliche Gestaltung der Hotelzimmer, dass ich eben, wenn ich mich beim Ibis oder beim Mercure mit einbuche, dann auch mal überrascht bin und nicht immer nur weiß, ich habe also einen gleichen klassischen Standard, der europaweit oder oftmals weltweit identisch ist, sondern ich kriege auch mal andere, auch den lokalen Gegebenheiten angepasste Übernachtungsmöglichkeiten. Aber da haben wir so ein Spannungsfeld. Wie Hotellerie hat lange Zeit über Standardisierung, Normierung hier auch einen gewissen Vorteil mitgesehen, weil es natürlich dann auch Vertrauen geschafft hat. Man hat gewusst, worauf man sich einlässt, genauso wie ich die Standardisierung beim McDonald's weiß ich eben, der schmeckt in Moskau genauso wie in Trier oder irgendwo in New York. Also hat diese Normierung eben als komparativen Vorteil angesehen und dabei übersehen, dass es eben durchaus eben individuelle Vorstellungen, Ansprüche, Wünsche auch mitgibt, die eben ja mit Airbnb, mit dieser Formel bedient werden und von der klassischen, insbesondere Kettenhotellerie, bislang eben noch nicht hier entsprechend mit aufgegriffen worden sind.
Ich habe den Eindruck, Sie alle drei sehen das sehr, sehr nüchtern und da möchte ich vielleicht doch noch mal Gegenposition entwickeln, weil ich habe das Gefühl, in der Sharing Economy und gerade auch bei diesen Zimmervermietungen liegt auch eine ganze Menge Herzlichkeit drin und das spürt man auch, denn die Vermieter und die Mieter bewerten sich bei Airbnb gegenseitig. Und die Bewertung wird auf der Plattform erst sichtbar, wenn beide ihre Bewertung abgegeben haben. Also man kann nicht erst gucken, was macht der eine und dann reagiere ich auf den anderen. Das ist bei anderen Plattformen wie Booking.com anders. Da bewerten nur die Kunden und die können da reinschreiben, was sie wollen. Richtig oder falsch, ist egal, wird auf jeden Fall mit aufgenommen in die Bewertung. Und wir Menschen haben doch ein sehr genaues Gespür dafür, ob jemand authentisch mit uns kommuniziert oder aber einfach nur so eine professionelle Freundlichkeit vorschiebt. Also ist es nicht auch ein bisschen das Element, verdiene Geld und habe Spaß dabei? Wird das nicht unterschätzt in unserer Diskussion, dieses Element?
Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen Sozialromantik ist. Sicherlich werden diese Bilder entsprechend mitkommuniziert. Sicherlich gibt es diese Erlebnisse auch auf beiden Seiten. Aber was wir bei unseren Erhebungen festgestellt haben, ist, dass es oftmals wirklich einfach eine ganz pragmatische Entscheidung mit ist, eben Wohnraum zu teilen oder geteilten Wohnraum mit zu nutzen. Und dass man dann natürlich, weil man weiß, in der Sharing Economy ist eben sozusagen das neue Kapital, das Vertrauen, das man dann auch mit generiert, indem ich jemanden positiv mitbewerte, die Leute einfach mitspielen und sagen, ich weiß, mein Vermieter, mein Gastgeber braucht gute Bewertungen, dann gebe ich ihm halt 5 von 5 Punkten und schreibe dann unten drunter, war ein ganz toller Typ, auch wenn ich den möglicherweise gar nicht gesehen habe oder nur kurz bei der Schlüsselübergabe oder er mir einfach nur ein paar wenigen Zeilen hier Hinweise gegeben hat, die sogenannten Insider-Tipps. Also ich denke schon, dass wenn wir über diese persönlichen Bezüge mitsprechen, dass das wirklich ein kleiner Teil mit ist. Das sind zumindest unsere Befunde, die Spitze des Eisbergs, dass sehr viel in dieser Sharing Economy sozusagen pragmatischen Motiven mitläuft, aber dann eben mit diesem ja sozialen Lack versehen wird. Aber da ist vielleicht Frau Spellerberg also, auch.
Ja, ich wollte auch gerade wieder eingreifen im Grunde, weil es gibt ja sehr viele Initiativen von Tauschring angefangen, über Urban Gardening, wo dann anschließend die Äpfel und die Möhren verteilt werden, über die essbare Stadt, über die Tafel, über sehr viele, gerade urbane Initiativen, die über das Tauschen im Grunde auch sagen, wir möchten die Gesellschaft transformieren. Wir möchten den Kapitalismus hinter uns lassen und eine andere Art des Wirtschaftens etablieren, durch tatsächlich Kleinteiligkeit und sich aus dem Markt im Grunde herausziehen. Und ich glaube auch, dass das unterschätzt wird, wenn man an die Großen immer nur denkt, also Airbnb, Uber und so. Und dass sehr viele so Bottom-up-Initiativen vor Ort sind, die genau das punktuell vollziehen und damit auch die Stadtgesellschaft im Grunde weiterentwickeln.
Herr Veit, was halten Sie von den Aussichten? Wir hatten bislang einen relativ zügellosen Markt, dann kamen Regulierungen, die Städte sind eingegriffen, die Politiker haben sich beschwert, die Mieter haben ihre Proteste auf der Straße hinausgeschrien, wir wollen keine Touristen mehr, es wird uns allen zu viel. Jetzt kommen wir wahrscheinlich irgendwann doch in die Phase des ruhigeren Fahrwassers. Wie geht es weiter mit diesem Markt?
Ich denke, dass wir hier ein Phänomen sehen, das sehr breitflächig und breit gefächert die Gesellschaft verändert, langsam, aber stetig. Und wir sehen auch, dass es noch kein sehr ausgeprägtes Massenphänomen ist. Es gibt ja auch noch den weiteren Schritt, dass man ganz ohne Vergütung solches Teilen von Wohnraum macht, das sogenannte Couchsurfing, wo man im Prinzip nur für Reputation anderen seinen Wohnraum zur Verfügung stellt und umgekehrt dann eben auch aus dieser Reputation schöpfend Wohnraum in Anspruch nehmen kann. Das ist eine gewisse, sagen wir mal, Gruppe in der Gesellschaft, die das teils nutzt. Die ist ganz heterogen. Wie häufig auf digitalen Plattformen hat man nicht eine homogene Gruppe, wie in der klassischen gesellschaftlichen Analyse, wo stärker homogenere Gruppen sich für verschiedene Phänomene erwärmt und interessiert haben, sondern es ist eine heterogene Gruppe. Das sind einerseits die hippen, jungen Hipster, die irgendwie neue Modelle ausprobieren wollen und Spaß und Vermietung zusammenbringen wollen. Das sind andererseits Familien, die gerne wohin fahren möchten, wo sie sich leisten können, was sie sich sonst vielleicht nicht leisten können. Das sind auf der anderen Seite auch vielleicht ältere Menschen, die jemanden einladen, die gerne mehr Gesellschaft haben, um diesem Vereinsamungsphänomen in unserer Gesellschaft auch ein Stück weit vielleicht entgegenzuwirken. Das heißt, das Phänomen ist vielschichtig. Und die Kernfrage, die sich mir stellt, ist, wie sich unsere Gesellschaft positioniert bezüglich der zunehmenden Ökonomisierung durch diese digitalen Plattformen. Und die müssen nicht unbedingt groß sein. Natürlich haben die großen Spieler an der Stelle einen großen Vorteil, denn in der Regel ist es so, dass sich die meisten für eine Plattform entscheiden, auf der sie suchen, die sie entweder vom Namen her kennen oder von der sie wissen, dass sie über eine hohe Liquidität verfügt. Wenn Sie eine Plattform wie Vimdu, die als kleiner Bruder von Airbnb häufig bezeichnet wird, oder andere lokale Vermietungsplattformen sich ansehen, die können technisch an sich das Gleiche. Nur die Angebote finden sich nicht auf dieser Plattform, folglich auch die Nachfrage nicht. Und das ist häufig etwas, was in der Digitalökonomie zu ziemlich gewaltigen Lock-in-Effekten führt, die dann letztendlich quasi Monopole entstehen lassen. Also wir stellen hier fest, dass wir in der Regulierung, und da stehen wir erst ganz am Anfang, was verschiedenste digitale Angebote angeht, letztendlich vor der Frage stehen, wie gestalten wir diese Märkte in einer Art und Weise, dass sie sich tatsächlich an den Interessen der Menschen und an der Vielschichtigkeit der Interessen der dort beteiligten Menschen, die ich eingangs zum Ausdruck gebracht hatte, orientiert und nicht daran, dass große Plattformanbieter letztendlich zentralistisch Kapazitäten bündeln und durch höhere zweistellige Prozentbereiche, die sie in den Margen verlangen, letztendlich hier ihr Geschäftsmodell bedienen. Das ist eigentlich die Kernfrage, vor der wir stehen, dass wir hier ein kulturell diversifiziertes Angebot weiterhin haben, das letztlich durch den Regulator sichergestellt wird, dass hier keine einseitigen, sagen wir mal, Machtverteilungen über zu lange Zeiträume sich konzentrieren und letztlich das Privateste ökonomisiert wird. Dem müssen wir entgegenwirken und da müssen wir Wege finden, dass ein liberaler Umgang mit diesen Plattformen möglich wird. Was ich an der Stelle aber ganz deutlich machen möchte, ist vielleicht auch als Schlussstatement von meiner Seite: Ich beobachte in Deutschland eine zu große Zögerlichkeit bei der Annahme von innovativen Konzepten. Wir müssten viel mehr mit Experimentierklauseln arbeiten oder mit Möglichkeiten, Innovationen, innovative Konzepte zu gestalten, anstatt sie zu verhindern. Der, sagen wir mal, schlimmstmögliche Fall, der beim Umgang mit Innovationen eintreten kann, ist, wenn man über Gerichte reguliert. Wenn der Regulator sich so lange an der Stelle nicht damit befasst, bis Gerichte über einstweilige Anordnungen Innovationen unterbinden müssen, dann haben wir versagt, die Innovation für Deutschland in der fruchtbringenden Art und Weise in unsere Gesellschaft aufzugreifen. Und das sollten wir versuchen zu vermeiden, indem wir frühzeitiger im Rahmen der Regulierung uns mit innovativen Konzepten befassen und nicht erst die Märkte durch die amerikanischen Unternehmen aufräumen lassen, die meistens von dort kommen, und dann letztendlich im Nachhinein sie zu verbieten bzw. unsere Innovationen auf Jahrzehnte zu verschleppen.
Herr Kagemeier, die Gesellschaft verändert sich sowieso, der Tourismus verändert sich damit auch sowieso. Und ein Unternehmen wie Airbnb wirkt damit und verändert auch und hilft mit, die Veränderung voranzutreiben. Ob mit oder ohne Airbnb, das wissen wir vielleicht gar nicht so genau. Wir erleben im Augenblick, und das hat Herr Veit angesprochen, den Bedarf einer Regulierung. Es gibt lauter kleinstaatliche Lösungen. Jede Kommune entwickelt für sich ein Konzept. Bräuchten wir vielleicht so etwas wie eine größere Planung, ein Gesetz meinetwegen?
Also zum einen kann ich Herrn Veit nur zustimmen, dass wir sicherlich in der Bundesrepublik und auch in Europa Innovationen gegenüber häufig sehr reflexartig reagieren, indem wir versuchen, tradiertes, althergebrachtes, insbesondere wenn man jetzt an Uber zum Beispiel auch mitdenkt, im Bereich der sozialen Sicherung, einfach zu verteidigen und das nicht eben auch manchmal mit offen mit angeht und die positiven und möglichen negativen Aspekte gegeneinander abwägt. Und auch das Stichwort, der Regulator hat versagt, wenn wir zu juristischen Auseinandersetzungen kommen, bedeutet ja eben auch, dass man hier sicherlich in Europa nicht proaktiv das mit angegangen ist, die Herausforderung, sondern dass eben jede Kommune für sich nach dem Kirchturmdenken eine Lösung mit bastelt. Das wäre ja durchaus auch denkbar. Ich meine, es gibt ja Anzeichen dafür zu sagen, man möchte diese Kommerzialisierung eben nicht auf der Seite der Anbieter, der Gastgeber. Viele Städte überlegen oder hatten eingeführt 60 bis 90 Tage. Hier mit reinzunehmen, die Kontrollmitteilungen ans Finanzamt, die entsprechenden Tourismusabgaben, vorhin schon mit angesprochen. Und ich denke schon, dass es eine der Schwächen Europas ist, dass wir eben nicht offen mit rangehen, auch dieses nüchterne Abwägen von Pros und Cons eben, so wie es wir hier in der Runde versucht haben, mit voranzutreiben und dann auch zu entsprechenden Regularien mitzukommen, die eben versuchen, das Positive auch mit aufzunehmen an diesen Innovationen und gleichzeitig die negativen Aspekte, die Auswüchse hier eben auch mit möglichst zu unterbinden. Also insofern definitiv ja. Also wir denken zu kleinkariert, zu kleinstaatlich und manchmal eben auch zu sehr an der Bewahrung des Status quo, ohne uns auf Innovation hier entsprechend auch proaktiv mit einzustellen.
Frau Spellerberg, die Wohnquartiere, zumindest die innerstädtischen, leiden unter den Touristen. Sie profitieren aber auch ein Stück weit von ihnen. Eine Entwicklung zurück gibt es sicherlich nicht. Nostalgie ist kein politisches Konzept. Wie geht's denn nun weiter?
Also ich glaube, dass es auch in die Richtung gehen wird der Regularien, also dass man das Positive, wie jetzt bei Airbnb, die Begegnungen in den Privatwohnungen, das, was man kennenlernt an Alltagsgegenständen, alles das nutzen kann, dass aber bei den Touristen zum Beispiel auch Regularien stattfinden werden, wie die Nutzung nach 10 Uhr im öffentlichen Raum wird eingeschränkt etc. etc., damit man die Wohnqualität nicht beeinträchtigen lässt durch Touristen, weil es sind ja letztendlich Stadtgebiete, Wohngebiete, manchmal sogar nur für Wohnen mit Kleingewerbe, und dieses Gewerbe dann nicht, also als touristisches Gewerbe, nicht überhand nimmt. Und ansonsten kann ich auch nur Herrn Veit unterstützen, zu sagen, also soziale Innovationen heißen ja, dass man für Probleme oder Themen, die da sind, neue Lösungen findet. experimentiert und dann, wenn sie gelingen, das tatsächlich zu einer allgemeinen Lösung führen kann. Aber dazu braucht es dann tatsächlich dann wieder die Stützmauern rechts und links.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Konkurrenz am Wohnungsmarkt. Vertreiben Touristen die Mieter aus den Städten? Mit Professorin Annette Spellerberg von der TU Kaiserslautern. Ihr Gebiet Stadtsoziologie. Professor Daniel Veit, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Augsburg, und Professor Andreas Kagermeier, Tourismusforscher an der Universität Trier. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihn.